The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist Montag und zwar Montag, der 22. April.
Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war.
Es ist doch gar nicht so lange her, da haben wir schon im T-Shirt im Straßencafé gesessen. Die Sonne hat einem an der Nase gekitzelt, die Tulpen kamen aus dem Boden geschossen. Es wurde angegrillt und die Winterjacken flogen schon in die hinterste Ecke des Schrankes. Der Frühling 2024, der kam, wie sein Name ja eigentlich sagt, früh. Das Wetter hat seinen Teil zur guten Stimmung in den vergangenen Wochen sicherlich beigetragen. Leichtigkeit machte sich auf den Straßen fühlbar breit. Das Gedicht Frühling, er ist's, von Eduard Mörike, kam uns ins Gemüt, hier vorgetragen von der Lyrikerin Johanna Glucksberger.
Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch, von fern ein leiser Harfenton. Frühling, ja, du bist's. Dich hab ich vernommen.
Ja, wir haben ihn vernommen, den Frühling. Doch jetzt umso größer die Enttäuschung.
Das ist Aprilwetter pur. Vor ein paar Tagen noch bis zu 30 Grad im Schatten, jetzt oberhalb von 700 bis 800 Meter winterlich. Hier im Hochschwarzwald reichte es sogar bis zu 20 Zentimeter Neuschnee.
Was ist das denn bitteschön? Der Meteorologe Marco Kaschuba von Wetter Online meldet sich mit Mütze und Schal aus einem tief verschneiten Schwarzwälder Biergarten. Doch nicht nur dort ist richtig viel Schnee gefallen, in Nordbayern gestern auch absolutes Verkehrschaos. Viele liegen gebliebene Autos mit frustrierten Fahrern und jede Menge Ratlosigkeit.
Es ist also unheimlich viel Schnee unterwegs. Ich sehe auch keine Streufahrzeuge. Und wir sind hier jetzt total hilflos. Wir müssen eigentlich noch 600 Kilometer bis Nordrhein-Westfalen fahren. Und ja, was sollen wir tun?
Aber auch da, wo kein Schnee liegt, die Kälte ist allgemein zurück in Deutschland. Zu Hause wirft man wieder diesen sehnsuchtsvollen Blick aufs Heizungsthermostat. Soll man vielleicht doch nochmal aufdrehen? Die innere Heizperiode hatte doch längst ihr natürliches Ende gefunden. Also wer ist schuld an diesen Wetterkapriolen? Naja, also wegen zwei Hochdruckgebieten über dem Nordatlantik und über Russland strömten kalte Luftmassen aus dem Norden und aus den Polargebieten Richtung Mitteleuropa. Vorher kam das warme, das laue Lüftchen aus dem Süden zu uns. Das war schöner. Und ist das alles jetzt normal? Naja, fragt man Wetterexperten, hört man oft den Satz, der April macht, was er will. Kälteeinbrüche mit Schnee und Frost bis in den Mai rein sind üblich, sagen diese Experten. Was aber nicht normal sei, das waren die vorübergehend sehr hohen, sehr hochsommerlichen Temperaturen, die wir erleben durften und die uns dann eben schon in den falschen Frühlingsmodus versetzt haben. Also die Prognose, wie geht's jetzt weiter? Die Woche kann uns der Schnee und das kalte Wetter noch erhalten bleiben. Es wird uns erhalten bleiben, sagen die Experten. Drücken wir wenigstens doch der Landwirtschaft die Daumen, dass die Schäden sich durch Frost und durch Schnee in Grenzen halten. Und machen wir uns vielleicht in dieser Woche öfters mal warme Gedanken. Das nicht nur so dahergesagt, sondern das hilft wirklich. Forscher haben nämlich herausgefunden, erinnert man sich an schöne Dinge, wie zum Beispiel die letzte Urlaubsreise an die Adria oder auf Mallorca oder auf die Malediven. Urlaubsreise mit der Familie oder den perfekten Sommer aus der Jugend im Freibad, vielleicht auch an die Abitursparty. Denn diese Erinnerungen schütten im Körper nachweislich das Glückshormon Oxytocin aus. Und das hebt die Körpertemperatur an. In Zeiten überteuerter Energiepreise ist das doch mal ein wirklich wertvoller Tipp. unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit dem Soziologen und Politikwissenschaftler Professor Hartmut Rosa über den besonders ausgeprägten Rechtspopulismus in den ostdeutschen Bundesländern und wie Resonanzräume geschrumpft und das Gefühl von Selbstwirksamkeit beschädigt wurde.
Ich würde unbedingt diesen Hang zu rechtspopulistischer Opposition als Ausdruck einer tiefgehenden Entfremdung wahrnehmen und damit eigentlich auch als den Verlust eines Resonanzraumes.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwed schaut heute Morgen genauer auf die Nvidia-Aktie, die ja so schrecklich abgestürzt ist. Und wir staunen über einen Weltrekord am Schachbrett mitten am Times Square. Und wir verraten, wer in diesem Sommer wieder Sylt bevölkern wird. Im September wird in 3 ostdeutschen Bundesländern gewählt. In Sachsen ist es soweit, in Brandenburg und auch in Thüringen. Dort sind die Chancen sehr hoch, dass die AfD als stärkste Kraft hervorgehen wird aus diesem Wahlkampf. Das prognostizieren zumindest mal die aktuellen Wahltrends der Demoskopen. Wie sind wir eigentlich in einem liberal verfassten Deutschland an diesen Punkt gekommen, dass so viele Menschen wissentlich eine rechtspopulistische Partei wählen? Warum tun sie das? Was ist das Signal, dass wir ja nicht nur beklagen, sondern dass wir unbedingt dechiffrieren und damit ja verstehen wollen und verstehen sollten? Genau darüber habe ich mit Professor Hartmut Rosa gesprochen. Er ist Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und damit ein Bewohner von Thüringen. Er lebt also in dem Berichtsgebiet, über das wir beide jetzt sprechen. Hören wir doch mal rein. Einen schönen guten Morgen, Hartmut Rosa.
Hallo, guten Morgen.
Ich habe Sie angerufen, Herr Rosa, nicht um mit Ihnen zu klagen über die hohen Stimmenprozente, die da der AfD in Thüringen, wo Sie leben und lehren, vorhergesagt werden, sondern um besser zu verstehen von jemandem wie Ihnen, der beobachtender Zeitzeuge ist einer Entwicklung, die für uns in Westdeutschland in Rätseln zu uns spricht. Was passiert da bei Ihnen?
Wenn wir rundherum schauen, also in Holland hat gerade Wilders die Wahl gewonnen, in Frankreich droht die Front National sogar vielleicht die Präsidentschaft zu erringen, in der Schweiz ist die SVP die stärkste Partei, in Österreich die FPÖ. Also wir können rundherum gucken und stellen ähnliche Phänomene fest. Deshalb glaube ich, wir haben es tatsächlich mit der Demokratiekrise zu tun, die im Osten allerdings deutlich stärker zu beobachten ist als im Westen. Das ist schon so.
Ist da die liberale Demokratie in Gefahr, Herr Rosa, oder ist sie einfach nur in Gebrauch?
Ich glaube schon, dass es eine gewisse Gefahr gibt, die einen Kernpunkt darin hat, wie Bürgerinnen und Bürger ihr Verhältnis zum Staat interpretieren. Weil die Idee der liberalen Demokratie ist ja ganz stark getragen von dem Gedanken, dass der Staat das Instrument ist, in dem wir als Bürgerinnen und Bürger unsere gemeinsame Welt gestalten. Und das Problem ist, wenn es da zu einer Spaltung kommt und insbesondere dann, wenn Menschen das Gefühl haben, der Staat ist irgendwie gar der Gegner, ja, oder was Bedrohliches oder was Feindliches. Und die AfD oder der Rechtspopulismus lebt schon nicht zuletzt von der Vorstellung, dass es da eine Entkopplung gibt, dass der Staat nicht mehr für uns Bürgerinnen und Bürger spricht, sondern gegen uns.
Das Gefühl haben ja andere Menschen auch, ohne daraus dieselben Schlussfolgerungen zu ziehen. Viele Unternehmer, viele Mittelständler fühlen sich vom Staat nicht gut behandelt, empfinden den Staat als übergriffig, nicht nur, weil er viel Geld von ihnen will, sondern weil er in unternehmerische Entscheidungen sich einmischt, ihnen das Leben schwer macht, auf den Weltmärkten zum Beispiel. Gleichwohl die Schlussfolgerung daraus, dass man rechtspopulistisch oder auch rechtsextrem wählt, das hat man in Thüringen und einigen Ostländern schon exklusiv. Sie sagen Frankreich, aber ich sage Deutschland. In Deutschland exklusiv, Herr Rosa. Let's face it, das, was bei Ihnen passiert, passiert in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, auch hier in Berlin im Übrigen nicht.
Also die Differenz besteht, glaube ich, darin, dass wir jetzt hier in Thüringen, und das besorgt natürlich Menschen an den Universitäten und anderswo in ganz hohem Maße, dass es da eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass rechtspopulistische Bewegungen die Regierung stellen könnten oder die Mehrheit erringen. Also ist es nicht so, dass das was kategorial anderes wäre, aber in der Dichte und der Menge ist es größer. Und ich glaube auch,
aber in der Menge liegt ja das Gift, Herr Rosa. In Baden-Württemberg, da wo Sie herkommen, regiert ein Ministerpräsident der Grünen, ein ehemaliger Kommunist, nicht ein Faschist.
Ja, Kretschmer hat die Fähigkeit, alles Mögliche zu vereinbaren, vom Maoismus bis zum Christentum und zum konservativen Automobilförderer zum Beispiel. Sie haben schon recht, das ist im Osten anders, weil hier die Parteienbindung und die Parteienlandschaft eben nicht in dem Maße wachsen konnte, weil die relativ jung ist. Und wir sehen eigentlich überall bei den jungen Demokratien, dass das Problem dann noch viel größer ist. Also hier gibt es keine lang gewachsene Verbindung zwischen den etablierten Parteien und den Regierungsinstitutionen und den Bürgerinnen und Bürgern. Und deshalb gibt es ein großes Misstrauen, auch bei Menschen, die jetzt gar nicht AfD wählen oder rechtspopulistisch sind. Auch auf der Linken gibt es viele Leute, die eine ähnliche Wahrnehmung auch haben, dass es sowas wie eigentlich eine konzertierte Regierungselite gibt, die mit den Medien unter einer Decke steckt und denen nicht zu trauen ist.
Und die Frage ist ja, ist da was dran? Nicht stimmt es? Würden wir beide sagen, nein. Die Frage ist, ist was dran? Ist der Denkraum verengt worden in letzter Zeit? Sind ARD und ZDF zu dicht mit den Regierenden? Sind das noch kritische Medien, wirklich unabhängige Medien? Oder sind die zu sehr in einer Geschwaderformation mit dem, was man heute Mainstream nennt?
Also ich finde den Mainstream-Begriff finde ich irgendwie ganz schwierig, weil er ja auch wirklich ein Kampfbegriff geworden ist und jeder hält sich für nicht Mainstream. Aber ich glaube schon, dass es ein gewisses Problem gibt, dass es da tatsächlich eine Tendenz gab, eine bestimmte politische Positionierung als die richtige anzusehen und sie auch noch mit einem moralischen Moment zu verbinden. Also es gibt eine wahre und gute Position und eine menschenfeindliche sozusagen.
Und darauf spiele ich an, dass es ja manchmal was dazwischen gibt, dass in der Demokratie auch rechtspopulistische Kräfte uns ja einen Hinweis geben können. Einen Hinweis, den wir demokratisch-liberal gesinnte Menschen als Hinweis verstehen. Nicht als Bestätigung von dem, was Höcke und Konsorten sagen, aber als ein Hinweis, erst recht, wenn Menschen Herrn Höcke und anderen so in Scharen folgen, dass bei diesem Fingerzeig, dieser Sirene, die da sozusagen erklingt in der Werkshalle, dass da irgendwo eine Fehlermeldung im System doch vorliegt.
Also dieses Symptom sozusagen muss man absolut ernst nehmen und ich würde auch sagen, das ist eine Fehlermeldung. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Also ein Problem habe ich gerade schon gesagt, dass man die abweichende Meinung geradezu moralisch verächtlich macht. Dann würde ich sagen, diese Art der moralischen Diskreditierung anderer Meinungen, die man eben auch in Leitmedien oder in den Rundfunkanstalten findet, da sehe ich ein Problem. Ja, aber ich glaube, es gibt ein tieferes. Ich würde unbedingt diesen Hang zu rechtspopulistischer Opposition als Ausdruck einer tiefgehenden Entfremdung wahrnehmen und damit eigentlich auch als den Verlust eines Resonanzraumes, wo Menschen das Gefühl haben, die Institutionen, die Eliten, auch das, was sie eben als Staatsmedien wahrnehmen, die hören und sehen uns nicht, die adressieren uns noch nicht mal wirklich. Wo es schief geht, meiner Ansicht nach, ist, dass man die Ohren verschließen will, dass man sagt, wir wollen die alle anderen nicht, also dass Rechtspopulisten das Gefühl haben, alles, was nicht so ist wie wir, gehört auch nicht hierhin oder sollte remigrieren, wie ja da der Kampfbegriff heißt. Das bedeutet sozusagen, ich will zwar eine Stimme haben, aber keine Ohren. Und da würde ich sagen, da geht dann was auf der anderen Seite schief.
Aber woher kommt diese, ich nehme mal Ihren Begriff Resonanz auf, das ist ja eine Resonanzstörung. Das gilt so ein bisschen für beide Seiten. Die einen wollen ja die Argumente der anderen gar nicht hören. Die wollen nicht hören, was für Probleme Menschen mit Migration haben. Und die anderen wollen nicht hören, dass die anderen eine multikulturelle Welt als bereichernd empfinden. Keiner hört dem anderen zu. Aber wie kamen wir auf den Trichter eigentlich in einer aufgeklärten Gesellschaft, die sich ja im Osten auch, muss man schon sagen, ja selbst befreit hat. Unser beider Zutun war gering dabei. Diese Gesellschaft hat sich selbst befreit. Warum diese Resonanzstörung?
Wo das herkommt, es ist auch eine Erfahrung fehlender Selbstwirksamkeit. Und vielleicht auch deshalb, weil im Zuge der Transformation nach 1990 natürlich westliche Institutionen hier einfach importiert wurden. Und sehr vielerorts ist hier im Osten die Erfahrung gemacht worden, die Institutionen, wie immer die dann aussehen, selbst die Gebäude, wurden einfach hingestellt. Und es wurde sogar noch verlangt, dass die Menschen dankbar sein sollten dafür. Damit fehlt das Gefühl, wir haben die Welt gestaltet. Es ist dieser Sinn entstanden, dass es da mächtige Institutionen, mächtige Akteure gibt, die uns Dinge hinstellen, ja, hier in Thüringen zum Beispiel, die aber unsere Lebenswelt bedrohen, unsere Selbstwirksamkeit, den Raum, den wir selber gestalten können, untergraben.
Aber vielleicht ist ja der Osten gar kein Ausnahmefall, sondern nur tatsächlich eine Art Frühwarnsystem. Vielleicht, ich übertreibe jetzt, sind die Menschen sogar sensibler als im Westen und haben wir nicht tatsächlich mit einem sehr komplexen Staatswesen was geschaffen, was unsere Selbstwirksamkeit reduziert und ein Stück weit auch beleidigt.
Ich glaube, es kommt auch ganz stark darauf an, wie man mit Differenz umgeht. Also Resonanz ist nicht Echo, dass wir doch alle das Gleiche denken und auf die gleiche Weise glauben und lieben und leben, sondern dass man Differenz, das Anderssein des anderen nicht als ein Problem wahrnimmt, sondern als eigentlich als eine Chance und Herausforderung. Da beobachte ich im Osten tatsächlich im Moment auch einen Teil des Problems, dass man Differenzen sehr schnell als ein Problem statt als eine, man könnte sagen, als Chance wahrnimmt. Und dass wir es aber als Chance wahrnehmen können, setzt natürlich voraus, dass wir uns als selbstwirksam erfahren.
Sarah Wagenknecht beschreibt dasselbe Phänomen in Kreisen der Linken, den Lifestyle-Linken, der auch nur noch sich so ernähren möchte und nur das hören möchte, der unter Resonanz, genau wie Sie sagen, das Echo versteht und nicht wirklich einen Widerspruch versteht, nicht einen echten Dialog, sondern Selbstbestätigung und das Echo der eigenen Ansichten versteht. Das heißt, wir scheinen hier zumindest mal an den Rändern der Gesellschaft, der politischen Gesellschaft, die Menschen leben ja oft in der Mitte, aber an den politischen Rändern haben wir doch ähnliche Phänomene, oder nicht?
Ja, ich glaube schon, man kann im Moment sagen, dass es sowas wie einen wechselseitiger Aggressionsmodus gibt, der darin besteht, dass man will, dass die andere Seite zum Schweigen gebracht wird. Da gibt es bestimmt ein Problem. Man kann nur von einem Resonanzraum reden, sozusagen, wenn Stimmen, die bisher ausgeschlossen oder unhörbar gemacht wurden, dass die da auch zur Geltung kommen. Das setzt eine gewisse Sensibilität voraus für die
Neugier.
Neugier, aber auch Sensibilität tatsächlich für oft strukturelle. Es gibt tatsächlich eine Reihe von strukturellen Gründen, die andere zum Schweigen bringen. Also ich meine, man kann es sehr gut am Geschlechterverhältnis auch sehen, wenn früher eigentlich die Idee war, alle Bürger dürfen mitreden, aber dass es auch Frauen gibt, war gar nicht vorgesehen. Ja, die Bürgerinnen sollten zu Hause kochen zum Beispiel. Oder Homosexualität oder so war einfach nicht vorgesehen. Die hatten keine Stimme, noch nicht mal eine Ausdrucksmöglichkeit und konnten deshalb auch nicht ihren Resonanzsensibilitäten entsprechend erleben. Und die Vogue-Culture, glaube ich, ist erstmal positiv motiviert dafür zu sagen, wir müssen erstmal wieder sensibel werden, auch anrufbar auf diesen Frequenzen. Hat aber dann in der Tat, da würde ich Ihnen zustimmen, sehr häufig die Nebenfolge, dass man sich komplett verschließt und eben gerade nicht hören und antworten, sondern durchsetzen und erzwingen will.
Warum ist diese Neugier verloren gegangen und warum wird das Neue auf einmal als feindlich empfunden in einer Gesellschaft, die ja vom Fortschritt gut gelebt hat immer?
In einem ganz einfachen lebensweltlichen Sinne konnte man bis vor kurzem, ich würde eigentlich sagen, bis ziemlich genau ins Jahr 2000, wo sich das in der Alltagserfahrung der Menschen etwas verändert hat, dass nämlich bis dahin die Mehrheit der Menschen, das zeigt die empirische Sozialforschung ziemlich eindeutig, das Gefühl hatte, wir arbeiten hart, um unseren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Ja, die Idee war, wir bewegen uns auf eine bessere Welt hin, nicht wahr? Und ich glaube, sowohl Eltern als auch Kindern hatten dieses Grundgefühl, ja, das Neue schafft eine freiere Welt, eine, in der unsere Möglichkeiten der freien Gestaltung unseres Lebens und unserer Zukunft besser werden. Und genau dieses Bild haben wir heute ganz stark verloren. Wenn Sie sich die Zukünfte anschauen, und die junge Leute heute noch haben, dann ist das Klimakrise, dann ist das ökonomischer Zusammenbruch wahrscheinlich, weil das Wachstum nicht ewig gehen kann und inzwischen auch wieder Krieg. Und da würde ich sagen, wenn man auf diese Weise das Zukunftsbild verliert, dann verlieren wir diesen Sinn dafür, dass wir uns in einer Vorwärtsbewegung befinden und dann schwindet auch die Neugier auf das Neue.
Unsere Unterhaltung ging natürlich noch weiter. Das Gespräch können Sie jetzt auf thepioneer.de in voller Länge fast eine Dreiviertelstunde hören. Professor Rosa gibt Denkanstöße und er verrät uns auch, wie er im persönlichen Umgang mit AfD-Politikern und mit einfachen AfD-Mitgliedern vorgeht und wie er uns empfiehlt, vorzugehen, sodass es eben nicht gleich zu einem Clash kommt. Den Link finden Sie in der Podcast-Beschreibung oder Sie gehen ganz direkt auf thepioneer.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist die Nvidia-Aktie ein großes Thema. Warum? Ja, das weiß unsere Frau an der Wall Street, Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Der Big-Tech-Konzern Nvidia, Anne, war ja einer der wirklich großen Gewinner dieses Hypes um die künstliche Intelligenz. Aber zuletzt ging es plötzlich ganz schön runter. Sag uns, was ist da passiert?
Ja, die Nvidia-Aktie fiel am Freitag um 10%. Das war der schlechteste Tag für den Chiphersteller seit März 2020. Es gab allerdings keine direkten Nachrichten zu Nvidia, aber die Firma Supermicrocomputer, das ist ja ein Anbieter, die Nvidia-basierte Server bauen, die hat darauf verzichtet, am Freitag vorläufige Quartalsergebnisse rauszugeben. Das war deshalb verwirrend, weil Supermicrocomputer das eigentlich sonst immer macht. Die Anleger hat das komplett in Panik versetzt. Die schickten die Aktie um 23%. 20% nach unten. Es hieß zwar, dass es in diesem Monat noch Ergebnisse geben wird, die Anleger interpretierten aber da rein, dass es wohl was Schlechtes zu verkünden gibt. Im Januar hatte Supermicro seine Umsatz- und Gewinnprognose 11 Tage vor dem eigentlichen Quartalsbericht erhöht. Anleger hatten diesmal wieder Ähnliches erwartet. Die offiziellen Ergebnisse gibt es am 30. April. Dieses Verhalten von Supermicro Computer zog den kompletten Chipsektor mit nach unten. Daran sieht man einfach, wie nervös die Anleger einfach sind, dass jetzt vielleicht bald die KI bzw. die Nvidia-Blase platzen könnte.
Wir behalten das Thema unbedingt im Auge, Anne. Aber sag uns, was wird in dieser Woche noch wichtig für die Anleger?
Also die Blicke sind ja weiterhin auf alle Daten gerichtet, die irgendwelche Aufschlüsse darüber geben, wie es um die Wirtschaft steht und was sich daraus für die nächsten Schritte der Notenbank spekulieren lässt. Letzte Woche hatte der Markt ja doch deutlich gelitten nach einigen eher schwachen Quartalszahlen. Beim S&P 500 und an der Nasdaq gab es am Freitag den 6. Tag in Folge mit Verlusten. Das hatten wir zuletzt im Oktober 2022. Die Frage, die sich die Wall Street stellt, ist, wird sich dieser rund 5% Abverkauf in eine größere Korrektur oder sogar einen Crash ausweiten? Ganz wichtig deshalb diese Woche zum Beispiel neue Wirtschaftsdaten wie die BIP-Daten fürs erste Quartal, aber auch die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten bleiben weiterhin im Fokus. Und natürlich auch die Berichtssaison, die im vollen Schwung weitergeht. Da haben wir zum Beispiel heute Verizon, Dienstag Visa, Tesla, Pepsi, UPS, GM und Lockheed Martin. Mittwoch ganz spannend Meta, IBM, AT&T, Boeing und Ford. Donnerstag Microsoft, Alphabet und Intel. Und Freitag dann noch die Energiefirmen Total Energies, ExxonMobil und Chevron. Es wird also ultra spannend, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Schach nur als Nischendenksport für Menschen gilt, die gerne in stillen Räumen angestrengt über dem nächsten Zug brüten. Ein junger Mann namens Tunde Onakoya wollte jetzt das Klischee aufbrechen und Schach öffentlichkeitswirksam in Szene setzen. Und zwar für einen guten Zweck. Mit einem Weltrekord. Und das hat er auch geschafft. Der Mann ist 29 Jahre alt. Er kommt aus einem Slum in Lagos. Das ist die Hauptstadt von Nigeria. Er lernte als Kind Schach, und zwar im Salon eines Friseurs. Und er stieg schließlich zum Schachmeister auf. Das Spiel gab seinem Leben eine Richtung, gab ihm Inspiration, ja, und rettete ihn auch, wie er hier bei einem TED-Talk erzählt.
Chess gave me a lifeline. It gave me a way to see the world beyond the confines.
Später kehrte er zurück in den Slum seiner Kindheit und er merkte, dass sich dort praktisch nichts verändert hatte. Er gründete also die Organisation Chess in Slums. Und um das Ganze bekannt zu machen, dabei auch noch Spenden zu sammeln, stellte er jetzt eben diesen Weltrekord auf. Er setzte sich mit einem amerikanischen Schachspieler an den New Yorker Times Square und er spielte fast 60 Stunden am Stück Schach, so lang wie niemand vor ihm. Sogar Fox News schickte einen Live-Reporter hin.
Fox Eyes' Chris Welch has his story.
On a modest folding table tucked under scaffolding in Times Square, a man is playing chess.
Tunde Onakoya und sein Mitspieler hatten pro Stunde, das war das Reglement, 5 Minuten Pause zum Essen, zum Selfie machen oder um kurze Interviews zu geben, was das Ganze denn eigentlich soll, nämlich den Kindern in Afrika zu ermöglichen, das Geschenk des Schachspielens zu erlernen und daran innerlich zu wachsen.
We have a vision to give the gift of chess to 1 million children across Africa.
Und ja, fast 60 Stunden am Stück wurden live Schach gespielt. Der Bekanntheitsgrad des 29-Jährigen hat sich enorm gesteigert. Ob dasselbe auch auf das Spendenkonto zutrifft, das haben wir bislang noch nicht gehört.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass sich ausgerechnet die deutsche Punker-Szene ins schicke Sylt verliebt zu haben scheint. Los ging das Ganze ja mit der Zuneigung vor 2 Jahren, als plötzlich jeder in Deutschland mit dem 9-Euro-Ticket auf Reisen gehen konnte. Und plötzlich pilgerten lauter wilde Anarchisten, naja, oder solche, die so tun, als wären sie welche, mit der Bimmelbahn nach Sylt auf die schicke Nordseeinsel. Bewaffnet mit Lederjacke, bunten Haaren und Bierdose.
Hallo, wir sind angekommen auf Sylt. Hier ist der Herr Kutter, hier ist der Herr Macher. Und wir freuen uns, auf Sylt zu sein. Chaos-Tage 22. Wir sind live dabei.
Das 9-Euro-Ticket verschwand. Die Liebe der Punker zu Sylt, die blieb. Im letzten Jahr kamen dann erneut rund 100 Punks in das kleine Örtchen Tinnum, viele von ihnen mit Plakaten, auf denen sie protestierten gegen kostenpflichtige Strände auf Sylt und gegen die Verdrängung von Menschen, die nicht so viel Geld haben. Der lokale Inselsender Sylt TV berichtete, dass die Klassenkämpfer vom Festland bei all dem ganz artig geblieben sind. Na dann.
Die Gemeinde Sylt, die zuständige Polizeibehörde und das Ordnungsamt beraten nun über eine Fortsetzung des Camps, in dem strenge Auflagen von den Punkern erfüllt werden müssen. Größere negative Vorkommnisse gab es bisher nicht im Protestcamp.
Und jetzt kommen sie wieder zum dritten Mal. Eine Aktion Sylt wurde ausgerufen. Punks aus ganz Deutschland wollen auf die Insel für ein Protestcamp, das sie allerdings auch wieder brav angemeldet haben bei den Behörden. Wer hätte das gedacht? Punk ist nicht tot. Punk versteht sich nur einfach prima mit dem Sylter Ordnungsamt. Und abends hören die Punker auch keine Musik mehr von den Sex Pistols, sondern von Otis Redding, der auch gerne am Hafen aufs Wasser geschaut hat.
Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again, yeah.
Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll.